Genau, wir machen heute weiter mit unserer Predigtreihe, das Bilderbuch Gottes über die Gleichnisse von Jesus im Matthäusevangelium. Und heute geht es um das Senfkorn. In den Gleichnissen, habe ich schon gesagt, hat Jesus immer wieder Bilder aus dem Leben und dem Alltag der Menschen aufgegriffen. Er hat sie verwendet, um dadurch geistliche Wahrheiten anschaulicher zu machen, sodass die Zuhörer sie besser verstehen konnten und einen besseren Zugang dazu hatten. Ihr müsst wissen, ich habe vor einigen Wochen unser Wohnzimmer neu gestrichen. Wir sind jetzt seit 14 Jahren in dieser Wohnung. Ich hatte immer eine knalltürkise Wand. Ich liebe Türkis, aber irgendwie habe ich gedacht, ich brauche mal was Neues. Und jetzt habe ich mit zwei ganz tollen Grüntönen gestrichen. By the way, sieht richtig, richtig gut aus. Und damit habe ich aber auch die Bilder, die da hingen, abgehängt und die passen jetzt nicht mehr zu der Farbe der Wand. Und so habe ich mich die letzten Wochen damit beschäftigt, was für Bilder ich gerne da jetzt hinhängen möchte. Und habe dabei durch eigene alte Fotos gestöbert, habe mir von anderen Bilder und Poster angeschaut und habe wieder neu gedacht, wow, wirklich was für eine Kraft in schönen Bildern stecken. Eine Atmosphäre zu kreieren, Erinnerungen wachzurufen. Als ich so durch meine Bilder durch bin, denke ich, wow, was ich schon alles erleben durfte, wo ich schon überall sein durfte, ja, Orte, Menschen, Begegnungen, die man hatte, einfach was richtig Starkes. Und ich dachte, ich verstehe, warum Jesus sich Bildern bedient, um Dinge einfach anschaulicher zu machen, weil sie einfach Kraft haben, Dinge deutlicher zu machen. Man hat auch herausgefunden, dass zum Beispiel bei Erlernen von Fremdsprachen diejenigen, die neben Worten gleichzeitig noch mit visuellen Darstellungen arbeiten, schneller und effektiver lernen. Bilder erleichtern also das Verstehen und das Einprägen. Die Gedächtnisfähigkeiten werden dadurch optimal genutzt und es entsteht tatsächlich eine stärkere und eine dauerhaftere Verbindung zwischen dem Bild und dem Wort oder dem Gedanken, als wenn wir nur etwas mit Worten beschreiben. Es gibt ja auch ein Sprichwort, das sagt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und es ist manchmal wirklich so. Und als ich den Predigttext für heute angeschaut habe, der nur kurz ist, dachte ich, ja, ich weiß gar nicht, was ich da noch so viel dazu sagen soll. Das Bild ist klar, die Aussage ist klar, aber ich werde mein Bestes geben, um es noch ein bisschen mehr ins Leben und in den Alltag zu holen. Ich lese aus Matthäus 13 die Verse 31 und 32, da heißt es: Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mann nahm und es auf seinen Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, dass die Vögel unter den Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Ich habe hier vorne auch Senfkörner mitgebracht, die brauchen wir später noch. Und die sind wirklich so mini klein, also die könnt ihr gar nicht wirklich sehen, wahrscheinlich von da, wo ihr sitzt, in meiner Hand. Also ein Senfkorn ist wirklich ein mini, mini kleines Korn. Ich möchte als erstes ein paar Gedanken mit euch teilen zum Reich Gottes. Jesus vergleicht das Reich Gottes in diesem Gleichnis mit so einem mini kleinen, fast unscheinbaren Samenkorn, einem Senfkorn. Das Reich Gottes beschreibt ja kein geografisches Gebiet, noch ist es einfach ein anderer Begriff für den Himmel, sondern das Reich Gottes beginnt da, wo Menschen ihr Leben und ihr Herz für Gott öffnen, wo sie Buße tun, von falschen Wegen umkehren und Jesus zum Herrn über ihr Leben machen. Zur Zeit von Jesus gab es ganz andere Vorstellungen darüber, wie dieses kommende Reich aussehen sollte. Sie erwarteten einen machtvollen Herrscher. Sie waren davon überzeugt, dass es jemand ist, der sie von der Besatzungsmacht der Römer befreien würde, einen politischen Führer, der die Unterdrückung beenden würde. Und dann kommt Jesus und die Botschaft vom Reich Gottes ist irgendwie anders. Wenn er über das Reich Gottes gesprochen hat, dann war es immer mit der Aufforderung verbunden, das eigene Leben zu hinterfragen, das eigene Denken zu hinterfragen und letztendlich zum Glauben an Gott durchzudringen. Wir haben das in Markus 1, 15, da heißt es, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es ging darum, durch den Glauben an Jesus geistlich zu einem neuen Leben wiedergeboren zu werden. Und dass dadurch schon etwas vom Reich Gottes im Hier und Jetzt zu sehen und zu erleben ist. Ich lese eine andere Stelle, Johannes 3,3 und dann die Verse 5 bis 7. Da heißt es, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr vom Neuem geboren werden müsst. Heißt, in dem Moment, wo ein Mensch beginnt, an Jesus zu glauben, wo er die Entscheidung trifft, Jesus zum Herrn seines Lebens zu machen, zieht der Heilige Geist in uns ein. Es passiert etwas, was wir Bekehrung und Wiedergeburt nennen. Es sind zwei Seiten derselbe Medaille. Bei dem einen wendet sich der Mensch Gott zu und von der anderen Seite wendet sich Gott dem Menschen zu. Bekehrung und Wiedergeburt, zwei Seiten derselben Medaille. Und das Reich Gottes, sagen die Texte, bricht dort an, wo Menschen bereit sind, diesen Schritt zu gehen. Und es kann überall sein, selbst inmitten von Herausforderungen, inmitten von Schwierigkeiten, inmitten von Dunkelheit, da wo Menschen beginnen, ihr Leben für Jesus zu öffnen, wo sie mit Jesus gemeinsam unterwegs sind, wo sie zulassen, dass Jesus der Herr ihres Lebens ist, beginnt das Reich Gottes sich auszubreiten. Durch dich und durch mich und durch jeden, der diesen Schritt mit Jesus geht. Ich fand diesen Gedanken auch sehr interessant, dass es im Judentum so andere Vorstellungen gab, weil ich gedacht habe, wir sprechen ja hier von Menschen, die mit dem Wort Gottes vertraut waren. So, die wussten eigentlich, was kommen soll. Und dennoch war ihre Erwartung eine völlig andere, wie das, was Jesus dann letztendlich gesagt hat. Und ich habe gedacht, ist es nicht auch Grund für uns, immer wieder uns zu hinterfragen, weil unsere Vorstellungen und unsere menschliche Sicht auf Dinge, Entwicklungen, Umstände oft so unglaublich begrenzt und eingeschränkt ist. Sie ist geprägt von der Kultur und den Umständen, in denen wir leben. Sie ist geprägt von eigenen Erfahrungen. Sie ist aber natürlich auch geprägt von dem, was uns beigebracht wurde. Auch vielleicht, wie Menschen uns die Schrift erklärt haben, nach ihrem Verständnis. Und das ist ja auch alles total in Ordnung. Aber dann, schwierig wird es, wenn Leute dann sagen, ich weiß genau, wie es ist und wie es sein wird und wie es kommen wird. Und gerade bei endzeitlichen Dingen werde ich da immer ganz zurückhalten, wenn Leute meinen, alles ganz genau zu wissen, weil es so viele unterschiedliche Sichten und Auslegungen zu dem Ganzen gibt, dass ich immer denke, ein bisschen Demut steht uns alle gut. Und es ist gut, sich auszutauschen und miteinander zu reden über unterschiedliche Dinge. Und letztendlich das Entscheidende ist, dass wir an Jesus glauben, dass wir nah an ihm sind und dass es keine Rolle spielt, ob er morgen oder in 500 Jahren oder noch später zurückkehrt. Versteht ihr, was ich meine? So, und ich habe mich eine Zeit lang mal mit so ganz neuen Gedanken auch auseinandergesetzt, die ich am Anfang total abgelehnt habe, weil sie einfach nicht das waren, was ich gelehrt wurde und das, was ich kannte. Und als ich gemerkt habe, ich war bereit, mich darauf einzulassen, habe ich gemerkt, dass vieles von dem viel mehr Sinn ergibt, wie das, was ich bisher geglaubt habe. So, und ich glaube, wir müssen einfach eine Offenheit bewahren, zu sagen, hey, wir sind Menschen und wir wollen es richtig und gut machen, wir wollen es auch richtig und gut verstehen, aber wir müssen auch bereit sein, unser eigenes Denken immer wieder mal herausfordern und hinterfragen zu lassen, um da auch nicht schräg zu werden. So, das Anbrechen des Reiches Gottes war die zentrale Botschaft von Jesus. Jesus verkündigte, dass die Heilszeit, die im Alten Testament vorhergesagt war, durch sein Wirken angebrochen ist. Wir finden das in Matthäus 11, Vers 5, wo es heißt, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Also ein Zeichen der anbrechenden Herrschaft Gottes sind auch Bekehrungen, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen, dass Menschen geheilt werden, dass sie befreit werden, dass Zeichen und Wunder passieren. Und dennoch steht die Botschaft vom Reich Gottes in dieser Spannung vom schon jetzt und dem noch nicht. Im Reden und Handeln von Jesus ist Gottes Reich schon sichtbar. Er sagt, jeder, der zu diesem neuen Leben mit ihm durchbringt, kann dieses neue Reich schon sehen, erkennen und leben. Aber die endgültige Vollendung, die ist noch nicht da. Das Reich Gottes ist schon gegenwärtig und trotzdem auch noch zukünftig zugleich. Und auch wenn das Reich Gottes zu Beginn klein und fast unscheinbar aussah, wissen wir, dass es am Ende alle Erwartungen übertreffen wird. Wir lesen in der Bibel, dass alle Nationen und Völkern und Stämmen das Evangelium, also die gute Botschaft von Jesus, gepredigt werden wird, dass Gott sein Werk vollendet und dass er mit seinen Absichten zum Ziel kommt. Ein weiterer Gedanke, der mir kam bei dem Gleichnis, ist dieses: aus Kleinem kann Großes entstehen. Im Gleichnis vom Senfkorn spricht Jesus vom Reich Gottes. Er macht deutlich, in einem noch so kleinen und unscheinbaren Anfang steckt das ganze Potenzial von Wachstum, von Entwicklung und dass etwas Großes daraus entstehen kann. Und wenn ich so in die Bibel schaue, dann entdecke ich, dass Gott es liebt, aus Kleinem und Unbedeutendem etwas Großes und Bedeutsames zu machen. Schon immer erwählte er sich Menschen, von denen ich in den allermeisten Fällen wahrscheinlich gedacht hätte, dass ich sie nicht ausgewählt hätte, weil sie Schwierigkeiten mit sich gebracht haben, weil da charakterliche Herausforderungen waren, weil sie nicht die beste Vorgeschichte hatten, um irgendetwas zu tun, und trotzdem wählt Gott genau sie aus. Angefangen von unbedeutenden Orten, die Gott sich aussucht, um dort etwas Bedeutsames geschehen zu lassen, wie zum Beispiel Bethlehem. Wir lesen das später in Matthäus, dass es heißt: Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt. Also sie war vorher eine Stadt, der man keine große Bedeutung zugemessen hat. Und Gott sucht sich genau diesen Ort aus, um dort seinen Sohn, und dann nicht in einem Haus, sondern in einem Stall, wie unbedeutsam geht es denn noch, zur Welt zu bringen. Letztendlich den Retter dieser Welt, der Retter unseres Lebens. Gott liebt es, Unbedeutsames bedeutsam zu machen. Ich denke an Mose, der eine absolut ungünstige Vorgeschichte mitgebracht hat. Also wirklich, wenn jemand, dann doch nicht jemand, der so eine Vorgeschichte am Hof hat. Und Gott wählt ihn aus, sein Volk aus der Unterdrückung zu befreien. Er wählt ihn aus, als jemand, der nicht gut sprechen kann, vor den Pharao zu treten, um ihn zu überreden, das Volk gehen zu lassen. Da fragt man sich ja schon, es hätte wahrscheinlich qualifiziertere und kompetentere gegeben. Aber nein, er liebt es, die Menschen auszusuchen, deren Herz auf ihn ausgerichtet sind, und dann etwas Gutes daraus entstehen zu lassen. Ich denke an David, den Jüngsten, den keiner auf dem Schirm hatte. Papa hat es in seiner letzten Predigt kurz erwähnt. Als der Prophet kommt, um einen der Söhne zum König zu salben, hält man es nicht mal für notwendig, ihn überhaupt dazu zu rufen. Weil es total abwegig war, dass er, der Jüngste und der Unbedeutendste, vielleicht der neue König sein könnte. Aber Gott schreibt mit ihm seine Geschichte und er wird zu einem der Besten überhaupt. Ich denke an Petrus, der den Mund immer voll genommen hat und der am Ende kläglich versagt, als es drauf ankommt, der aus Angst Jesus verleugnet und ihn im Stich lässt. Letzten Mittwoch haben wir im Hauskreis diese Stelle gelesen aus der Apostelgeschichte, wo es dann heißt, dass man die Kranken auf Bahren und Betten an die Straßen gelegt hat, dass, wenn Petrus vorbeiging, nur der Schatten auf sie fiele, damit sie gesund würden. Ja, was ist denn da passiert? Ja, innerhalb kurzer Zeit, der völlig versagt hat, den, wo man gedacht hat, die Geschichte ist fertig, so wie es heute in dem Eindruck war, da war Versagen, irgendwie geht es noch schlimmer, als Jesus im Stich zu lassen. Und Gott wählt genau ihn aus und sagt: Du bist der Fels, auf den will ich meine Gemeinde bauen, hüte meine Schafe. Und er wird zu einem vollmächtigen Mann Gottes, den man die Kranken hinlegt, dass sie gesund werden, wenn nur der Schatten auf sie fällt. Also wir sehen, und ich könnte diese Liste endlos weiterführen, durch die gesamte Bibel, Gott erwählt sich manchmal kleine, schwache, unbedeutsame Menschen und Orte, und er entscheidet sich, da wo Menschen ihm zugewandt sind, seine Geschichte mit ihnen zu schreiben. Und das sind wirkliche Gottgeschichten. Gott liebt es, aus Kleinem etwas Großes zu machen, aus scheinbar unbaren Dingen, Orten und Menschen etwas Bedeutsames für sein Reich entstehen zu lassen. Wenn ich dran denke, dass Jesus mit 12 Jüngern gestartet ist und dass es heute über die ganze Welt ausgebreitet ist, beeindruckend, beeindruckend. Ich habe auch über so ein paar praktische Beispiele nachgedacht. Ich habe so an unseren Jugendkreis damals gedacht. Also ich bin jetzt 43, ist schon ein bisschen her, fast 20 Jahre oder sogar noch mehr. Und habe gedacht, wir waren eine schöne Gruppe, 20, 25, in den besten Zeiten auch mal fast 30 Leute, aber letztendlich ja eine kleine Gruppe. Und wenn ich sehe, was aus diesen Leuten, aus diesem Jugendkreis geworden ist, da sind einige geistliche Leiter für unser Land hervorgegangen. Leute, die heute in Verantwortungen sind, die andere anleiten, und dann denke ich, wow, was so klein und unbedeutend in der Badstraße im Dachgeschoss begonnen hat. Ich kann mich genau an den Ort erinnern, da ist Großartiges draus geworden, weil Menschen bereit waren, ihren Samen einzupflanzen und ihn zu bewässern, dass etwas Großes draus entstehen konnte. Ihr wisst, ich habe mich viel auch mit Bethel beschäftigt, der Kirche in den USA. Und wie ich dort war, habe ich einen Ort besucht, der heißt Weaverville. Das ist ein kleines Bergdorf, das hat vielleicht 40 Häuser und da steht eine kleine Kirche. Und die ganzen Erweckungsgeschichten rund um Bethel, die haben da begonnen, in diesem Bergdorf, in dieser Mini-Kirche, wo es nicht mal 200 Einwohner gibt. Der Heilige Geist hat diesen Ort heimgesucht. Menschen haben die Kraft des Heiligen Geistes erlebt, die wurden on fire gesetzt. Und sie haben angefangen, Kirche zu bauen und sind mittlerweile an ganz viele Orte ausgeströmt. Und wenn ich sehe, wie viel erwecklicher Einfluss von dieser Kirche heute ausgeht, und wenn du dann diesen Ort besuchst und denkst, das ist ja unglaublich, es ist mitten in der Pampa, da ist einfach gar nichts, ja. Aber Gott hat sich diesen Ort ausgewählt, dann denke ich, es gibt Hoffnung für alles und für jeden, ja, auch für Landau, eine kleine und unbedeutende Stadt. Warum sollte nicht Gott mit uns hier Geschichte schreiben, etwas Einzigartiges mit uns machen, was sich ausbreitet über die ganze Welt? Verachte nicht den kleinen Anfang. Mir sind andere Beispiele gekommen. Das Kinderdorf der Lebensmission. Ich habe dem letzt noch mal zugehört, wie der Papa die Entwicklungsgeschichte erzählt hat, dem Allianzvorsitzenden. Letztendlich in einem Wohnzimmer, ein Ehepaar kommt, erzählt von Haiti. Ein anderes Ehepaar öffnet ihr Herz, merkt, dass Gott da etwas hineinlegt in sie und sie lassen sich rufen. Sie lassen Sicherheiten und Komfort zurück, sie reisen in dieses Land und diese Vision fängt an, in ihnen Gestalt anzunehmen, was einmal daraus werden könnte. Natürlich, da kamen dann viele weitere hinzu und das hat sich entwickelt. Aber wenn ich dann heute schaue, ein Kinderdorf mit 30 Kindern, fast 400 Außenpatenschaften, Ausbildung und Studienfonds, Mikrokreditkasse, Projekten wie Habitat HT, die für Erdbebenopfer bauen. Und da gäbe es ja noch vieles mehr zu sagen. Das hat alles angefangen an einem ganz normalen Tag, in einer ganz normalen Woche, an einem Hauskreis, wo jemand sein Herz geteilt hat über ein Land. Und ein anderer Mensch war bereit, sich berühren zu lassen von dem, was Gott hineingelegt hat. Wie genial, wenn das nicht passiert wäre, gäbe es unser Kinderdorf in der Weise heute nicht. So, lasst uns nicht die kleinen Anfänge verachten. Ich habe gedacht an die City Church in Köln, einfach weil ich ein bisschen mehr auch mit ihnen verbunden bin, dadurch, dass mein Bruder da ist. Die haben jetzt, glaube ich, 10-Jähriges gefeiert. Das hat gestartet in einem Wohnzimmer mit 3-4 Leuten, die von Gott diesen Auftrag hatten, in diese Stadt zu kommen und dort eine Gemeinde zu gründen. Und irgendwann waren es 12 und 15 und dann 20 und 30. Und heute ist es eine Kirche mit 500 Gottesdienstbesuchern, 2 weiteren Standorten. Ich habe gedacht, ja, es braucht diese Menschen, die bereit sind zu sagen, ich nehme diesen Mini-Samen, der so klein ist, dass ich ihn gar nicht jetzt auf die Hand kriege hier, ja, diesen Mini-Samen, vielleicht eines Gedankens, einer Vision, etwas, womit Gott dein Herz berührt und ich bin bereit, es zu nehmen und ich bin bereit, es einzupflanzen, dass Gott etwas Grandioses draus machen kann. Verachte nicht den kleinen Anfang. Ich möchte euch mal ein Bild zeigen von den Orten, wo das alles gestartet hat. Ihr seht, es sind alles große Unternehmen heute, Apple, Google, Amazon, Harley, Disney, Mattel. Alle diese großen Unternehmen haben Leute gehabt, die eine Vision entwickelt haben, die aber kein Geld hatten. Und die dann in ihren Garagen angefangen haben, Büros einzurichten, Leute zu sammeln. Und letztendlich dachte ich, was kann denn ermutigender sein wie das? So, wenn du eine Garage hast und kein Geld, aber eine Vision, bist du auf einem guten Weg. Ja? Nein, ihr versteht, was ich sagen will. So ganz vieles startet klein und unbedeutend und vielleicht versagt man auch ein paar Mal. Aber das ist noch lange kein Grund aufzugeben, weil vieles von dem, wenn wir dranbleiben und weitermachen, sich zu etwas Großartigem entwickeln kann. Und mein letzter Gedanke ist, habe ich auch schon erwähnt, pflanze deinen Samen. So in diesem Vers heißt es, dass da ein Mensch war, der das nahm und auf den Acker gesät hat. Bedeutet, alles beginnt mit diesem Saatgut. Nichts geschieht, bis man dieses Saatgut nicht auch sät. So, wenn du den Samen nur in deiner Hand hältst und drüber nachdenkst, was mit dem vielleicht alles werden können, dann wird aus diesem Saatgut nicht eine Pflanze entstehen. Aber in dem Moment, wo du das nimmst und sagst, ich bin bereit, es einzupflanzen, ich bin bereit, es zu wässern und aufgehen zu sehen, dann passiert etwas Entscheidendes. Und ich weiß, dass bei Dingen, die man startet, immer der Gedanke mitschwingt, aber was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn ich gegen die Wand laufe? Was ist, wenn ich mich blamiere? Aber wisst ihr was, dann hat man es zumindest versucht. Ich habe gedacht, das Blödste, was einem doch passieren kann, ist, dass du irgendwann zurückguckst und denkst, das hätte ich machen können, das und das und das und das und nichts ist passiert, weil man einfach nie gewagt hat, diesen Schritt aus der Sicherheit rauszugehen, sich auszuprobieren, auch mal zuzulassen, dass Dinge halt mal nicht funktionieren, das ist doch nicht schlimm, dann macht man einfach weiter. Und wisst ihr, ich habe dann so gedacht, wie viele Durchbrüche in der Physik, in der Medizin, in der Wissenschaft gab's, weil Leute eben nicht aufgehört haben, wie es beim ersten Mal nicht geklappt hat, auch beim zehnten Mal nicht geklappt hat. Es gibt wirklich Leute, die haben Dinge 100 Mal probiert und es ist nicht geklappt. Und beim 102. Mal kam der große Durchbruch. So, nur weil etwas einmal nicht funktioniert hat, lass das nicht dafür verantwortlich sein, dich aufzuhalten, das zu tun, wo du merkst, dass Gott dich hineinruft. So, und ich glaube, dass wir gerufen sind, zu säen, was wir sehen wollen. So, wenn es etwas gibt, was du sehen willst, was es noch nicht gibt oder was noch nicht da ist, im Kleinen, im Großen, in der Gemeinde, irgendwo anders, dann fang an, das zu sehen. Weil irgendwann wird diese Saat aufgehen und dann wird etwas Gutes und Bedeutsames daraus werden. Aber wenn wir nie sehen, wird es an diesen Punkt auch nicht kommen. Ich glaube, dass wir oft gar keine Vorstellung von dem haben, was Gott mit dem Wenigen tun kann, was wir bereit sind, ihm zu geben, was wir bereit sind, einzupflanzen. Auch da möchte ich euch ein paar praktische Beispiele nennen. Eine biblische Geschichte, die Speisung der 5000, kennen wir alle, gell? 2 Fische, 5 Brote, letztendlich eine Menge, die so groß war, dass das wahrscheinlich nicht mal für 2 Personen gereicht hat. Aber der Junge war bereit, das, was er hatte, Jesus zu geben. Und in dem Moment, wo er es bereit war, loszulassen und herzugeben, war es Gott, der das Wunder der Vermehrung gewirkt hat. Und ich glaube, dass das wirklich ein Bild ist, was wir für uns mitnehmen dürfen. Wenn wir bereit sind, das Kleine, was wir haben, das Unbedeutende, was manchmal vielleicht gar nicht reicht, wo es Menschen gibt, die das vielleicht besser könnten wie wir. Aber wenn wir bereit sind, das zu geben, dann ist es Jesus, der kommt und der es vermehrt und der mehr draus macht, wie es in unserer Vorstellung auch nur ansatzweise denkbar wäre. Ich bin erinnert, dass ich vor ein paar Jahren auf einer großen Hillsong-Konferenz in London war. Da waren 10.000 Teilnehmer etwa. Und der damalige Leiter einer der größten Kirchen von Hillsong, der ist nach vorne gekommen und der hat einen Mann in der Halle begrüßt, von dem er gesagt hat, dass das der Mann ist, durch den er zum Glauben kam. Und dann hat er die Geschichte erzählt. Er war als Junge in der Schule und da gab es einen Fensterputzer, der nachmittags immer die Fenster der Schule gereinigt hat. Und wenn sie nachmittags Unterricht hatten oder wenn er nachsitzen musste, das weiß ich nicht mehr genau, war immer dieser Fensterputzer da. Und dieser Fensterputzer hat angefangen, mit diesen Jungs zu reden und hat immer auch über Jesus erzählt. Und letztendlich ist der Joel Abell, so heißt der Pastor, durch diesen Fensterputzer zum Glauben gekommen. Und dann 30 Jahre später steht er als Sprecher vor 10.000 Leuten und sagt, meinen Anfang habe ich in dieser Schule mit diesem Fensterputzer gemacht, der mir ganz natürlich von Jesus weitergegeben hat. Was für eine schöne Geschichte. Das hat mich so gerührt an dem Tag irgendwie, weil ich gedacht habe, wow, so oft tun wir Dinge, denken vielleicht, bringt es überhaupt was oder mache ich überhaupt einen Unterschied mit dem, was ich tue? Und manchmal gewährt Gott rückblickend Einblicke in das, was er dadurch gemacht hat. Und es sind manchmal wirklich Wahnsinnsgeschichten. Bin erinnert, dass ich gelesen habe, dass an dem Tag, als Billy Graham sich bekehrt hat, einer der größten Evangelisten unserer Tage, dass der Pastor oder der Prediger, bei dem er das getan hat, dass der in sein Tagebuch geschrieben hat, kein erfolgreicher Tag, heute hat sich nur einer bekehrt. Versteht ihr? Aber es war einer der größten Evangelisten, der hat Millionen zu Jesus geführt. Und letztendlich ohne diesen Tag, wo der eine sich bekehrt hat, wäre das andere nicht entstanden. So. Und lasst uns das Kleine nicht verachten, dass wenn nur wenige da sind, wenn nur einer da ist, lasst uns das wertschätzen. Eine andere ermutigende Sache für alle Prediger. Ich kann mich erinnern, dass ich gelesen habe, als diese Asbury-Erweckung war an dieser Universität vor ein paar Monaten, dass der Prediger, der die Predigt gehalten hat, nachdem dieser Gottesdienst dann nicht mehr aufgehört hat zu enden, seine Frau nach der Predigt angerufen hat und gesagt hat, ich glaube, die Predigt habe ich total versemmelt. Der dachte, es ist ihm nicht gelungen und letztendlich wirklich der Heilige Geist ist ja gefallen in diesem Gottesdienst und er hat an Menschen gewirkt und der Gottesdienst ging ja mehrere Wochen ununterbrochen weiter. Und ich habe gedacht, ja genau, das ist möglich. Es ist möglich, dass du Momente hast, wo du denkst, das hat überhaupt nicht funktioniert oder ich war nicht gut genug oder ist irgendwie in die Hose gegangen und es ist für Gott überhaupt kein Problem. Gar kein Problem, das Wenige, was wir sind und haben, zu nehmen und etwas Tolles rauszumachen, wenn unser Herz einfach auf ihn ausgerichtet ist und wir es gut machen wollen, obwohl es uns manchmal vielleicht auch nicht immer so gelingt, wie wir denken, dass es gut wäre. So, ich glaube, viele Dinge beginnen mega unspektakulär. Der Samen, er ist so klein und so unscheinbar, aber es steckt alles in ihm, was es braucht, um zu wachsen und ein großer Baum zu werden, der letztendlich sogar anderen ein Zuhause gibt und sie versorgt. Und ich glaube, dass Gott jedem von uns Samen anvertraut hat, den wir pflanzen sollen. Und ich glaube, dass Gott dich heute ermutigen möchte, nicht zu gering von deinem Samen zu denken, weil er es ist, wenn du bereit bist, diesen Samen einzupflanzen, der ihn wachsen und aufgehen lassen wird. Nimm den Samen, den Gott dir anvertraut hat, pflanz ihn ein, verschieb's nicht auf irgendwann, weil ich glaube, dass die beste Zeit zum Pflanzen jetzt ist. In Prediger 11, Vers 4 heißt, wer immer nur auf das passende Wetter wartet, wird nie säen. Und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Und ich glaube, das ist einfach wahr. Wenn wir immer auf den passenden Moment warten, auf das, wenn alles ideal ist, gibt es einfach viele Dinge, die werden wir einfach nie tun. Ja, wenn wir immer denken, oh, es könnte regnen, wenn ich die Ernte einfahren will, werden wir sie nie einfahren. So, und ich glaube, dass es einfach irgendwann die Entscheidung braucht zu sagen, das, was ich habe, das, was Gott mir gegeben hat, ich bin bereit, es zu nehmen und ich bin bereit, es einzupflanzen. Und ich möchte dich heute Morgen ganz persönlich bitten, so mit Gott darüber im Gespräch zu sein, welchen Samen hast du mir gegeben, den ich einpflanzen soll? Und ich möchte das Team nach vorne bitten. Tabea wird ein bisschen spielen und ich will einfach, dass wir uns 2 Minuten Zeit nehmen, wo du mit Gott darüber im Gespräch sein kannst, wo der Heilige Geist ganz persönlich zu deinem Herzen sprechen darf. Was ist dieser Same, den er in dich gepflanzt hat, den du bisher noch nicht bereit warst einzupflanzen? Und dass du dann, deswegen stehen auch diese Kübel mit Erde hier vorne und da sind jeweils auch Senfkörner. Und ich will dich nach diesen 2 Minuten einladen, wenn es etwas gibt, wo du merkst, dass Gott zu dir gesprochen hat, dass du einfach als eine symbolische Handlung dann nach vorne kommen kannst und mit einem Gebet diesen Samen in diese Erde einpflanzen kannst. Einfach als eine symbolische Handlung etwas festzumachen mit Gott heute Morgen. Etwas Kleines vielleicht, etwas Unbedeutendes, im nächsten Schritt. Vielleicht ist es auch was Großes schon und Bedeutsames, wo du sagst, Gott, ich bin bereit, das, was du mir gegeben hast, einzusetzen. Ich bin bereit, diesen Samen zu pflanzen und ich will ihn bewässern und ich will zuschauen, wie du etwas Großartiges draus machst. Vielleicht ruft Gott dich heute, dich zu entscheiden, dich einzupflanzen in diese Kirche hier. Vielleicht ruft Gott dich, ein Buch zu schreiben oder ein Lied zu schreiben oder irgendwo mitzuarbeiten. Vielleicht ruft Gott dich, einen Dienst zu starten. So mach das fest mit Gott heute Morgen. Vielleicht fordert Gott dich auf, Geld zu investieren in eine Person, in ein Objekt, in irgendeine Sache. Vielleicht ruft Gott dich, deine Komfortzone zu verlassen und einen Glaubensschritt zu wagen, Gott mehr zu vertrauen. Vielleicht ist es einfach diese Entscheidung, Jesus, ich will dir näher kommen, ich will heute Morgen festmachen, dass ich mehr Bibel lesen möchte, dass ich es besser lernen möchte, deine Stimme zu hören. Oder es geht um etwas ganz anderes. Ich möchte kurz beten, dann will ich, dass wir 1-2 Minuten einfach in der Stille das zulassen, dass Gott zu unserem Herzen sprechen kann und dir den Samen zeigen kann. Und dann lade ich euch ein, wer das möchte, diesen Schritt nach hier vorne zu tun und einfach symbolisch diesen Samen einzupflanzen als etwas, was du mit Gott heute festmachst. Jesus, und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der nicht erwartet, dass wir schon alles mitbringen, was es braucht, sondern der erwartet, dass wir einen ersten Schritt tun. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der es liebt, aus Kleinem etwas Großes zu machen, aus Unbedeutendem etwas Bedeutsames für sein Reich entstehen zu lassen. Und ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist und dass es so viel unterschiedliches Saatgut gibt. Und ich möchte beten, dass du jetzt zu einzelnen Menschen heute Morgen hier sprichst und zeigst, was ihr persönlicher Same ist, den sie heute Morgen festmachen und einsehen sollen, damit du etwas Großartiges draus machen kannst.